Willkommen bei Frauenwerke, dem Podcast für selbstständige Frauen und alle, die sich inspirieren lassen wollen. Hier teilen mutige Unternehmerinnen ihre Geschichten, Herausforderungen und Erfolge. Ein Podcast des Frauenwerk e.V., der zeigt, was möglich ist, wenn Frauen ihre Ideen verwirklichen und gemeinsam ein starkes Netzwerk aufbauen. In jeder Folge eine neue Geschichte. Authentisch, inspirierend, vernetzend. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frauenwerke. Mein Name ist Luisa und heute ist bei mir zu Gast die liebe Linda Breckner. Sie ist selbstständig im Nebenerwerb. Mit Gefühlvoll und Geborgen bündelt sie verschiedene Aspekte moderner Spiritualität, Energiearbeit wie Reiki, intuitives Tarot und freies Tanzen. Es gibt bei ihr Naturimpulse und auch Spiritual Life Coaching. Herzlich willkommen erstmal, liebe Linda.
Danke dir, liebe Luisa, dass ich da sein darf.
Freue mich sehr und ich hatte hier gleich mal ein paar Hänger, weil du so viele unterschiedliche Dinge anbietest. Da haben wir, glaube ich, heute einiges zu erzählen und ich würde direkt auch mal damit anfangen, dass du das, glaube ich, noch mal ein bisschen ausführlicher, besser und schöner zusammenfassen darfst, was du eigentlich alles machst. Das ist, glaube ich, jetzt erstmal gar nicht so einfach.
Ja, das ist tatsächlich auch immer wieder für mich selber manchmal eine kleine Herausforderung, weil ich so ein bisschen, ich mache eigentlich eine Art bunten Blumenstrauß und was das Ganze so ein bisschen unten zusammenbindet, wenn man jetzt wirklich das Bild von Blumen hätte, ist, dass es immer darum geht, zurück zu unseren Gefühlen zu kommen, zu einer Verbindung zu uns selbst und zu dieser eigenen inneren Stimme, die wir alle haben und die, finde ich zumindest in der Welt, in der wir leben, doch oft sehr leise wird. Ja. Weil wir alle so geprägt sind vom Außen, was man uns vorgibt, was die Regel, die Norm ist, was die Gesellschaft vorschreibt. Und es gibt aber einfach in uns was, was uns sagt, was für uns wahr ist. Und das muss nicht immer erklärbar sein und das muss vor allem auch nicht immer dem entsprechen, was der Rest der Welt so macht.
Das heißt, es ist vielleicht auch so, dass diese Tätigkeit herausgeboren ist aus einer Persönlichkeit von dir oder dass du festgestellt hast, dass es dir selber vielleicht so geht, dass du sehr, ja, mit deinen Gefühlen irgendwie, wie soll man sagen, haderst manchmal oder nicht genau weißt, wie du die einordnen sollst? Oder wie kam das, dass du dich damit beschäftigt hast?
Also es sind, glaube ich, tatsächlich zwei Wege. Also ich habe zum einen das Glück, so ein bisschen mit diesen ganzen spirituellen oder vielleicht auch esoterischen Themen aufgewachsen zu sein. Meine Mama hat das sehr geprägt. Also ich erinnere mich da noch, als wir kleine Kinder waren, dass sie Dinge ausgependelt hat. Wir waren, glaube ich, öfter beim Kinesiologen als beim Hausarzt. Auch sehr viel mit einfach Naturmedizin und oder Heildingen unterwegs. Und zum Zweiten, glaube ich, kommt es aus meiner persönlichen Geschichte, weil ich einfach mein ganzes Leben gehört habe, ich bin zu wehleidig, zu sensibel. Ich bin ein Sensibelchen und hatte immer das Gefühl, meine Emotionen sind zu viel.
Und falsch, oder?
Ja, und einfach, dass Stärke quasi ist gleich keine Emotionen zu zeigen. Und ich durfte das für mich über meinen Weg lernen, umzudefinieren. Und deshalb ist es gefühlvoll in dem, ja, quasi Halbunternehmensnamen. Es setzt sich ja zusammen aus meinem Namen und dann gefühlvoll und geborgen, so ein bisschen als Überbegriff. Und das gefühlvoll beschreibt eben das, dass es eben aus meiner Sicht eine große Stärke ist, gefühlvoll zu sein. Und es ist keine Schwäche, auch nah am Wasser gebaut zu sein. Und weil weinen zu können, glaube ich, ganz wichtig ist, damit Dinge auch abfließen können. Und das in unserer Gesellschaft, wo Emotionen auch so oft, ja, dann weggedrückt werden oder auch nicht offen gezeigt werden, glaube ich, so wichtig ist, dass es Menschen gibt, die eben sagen, ich bin gefühlvoll und das macht mich auch aus.
Und glaubst du, das ist schon immer so ein bisschen so, dass es als Schwäche angesehen wird, wenn man gefühlvoll ist? Oder ist das jetzt in unserer heutigen Zeit irgendwie mehr geworden?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es vielen Menschen jetzt auch so in unserem Alter auch so geht, weil die Generation unserer Eltern eben oft damit aufgewachsen sind, dass Gefühle schwierig sind, dass es mehr um Disziplin geht, um Stärke geht, dass einfach dieser, oft wird es ja dann auch verknüpft mit einer Form von männlicher Energie, was für mich falsch ist, aber dieses Harte, das Schaffende, das Leistende, das Dinge Erreichende, dass das so sehr im Fokus steht.
Ja, ja.
Und dass dieses sehr weibliche eben vielleicht auch was Haltendes, was fließen darf, wo eben Gefühle da sein dürfen, dass das oft verdrängt wird. Und ich finde es eine schöne Entwicklung, dass ich immer mehr Räume sehe, wo Gefühle einfach auch in Ordnung sind. Aber ich merke es einfach auch an den Menschen, die über meine Arbeit zu mir finden, wie viele davon einfach Schwierigkeiten haben, ihre Gefühle auszudrücken. Und ich finde das so, so schlimm, dass wenn Menschen weinen müssen, ganz oft die erste Reaktion ist, sich zu entschuldigen.
Ja, wenn, stimmt.
Wenn mir jemand gegenüber sitzt und wir sprechen über ein Thema und die Person kriegt Tränen in den Augen, ist sofort die erste Reaktion, ich möchte sie wegwischen und dann sage ich, es tut mir leid.
Ja, ja.
Und dafür, ich möchte eine Welt, in dem das nicht mehr die erste Reaktion ist, weil es einfach das Schönste ist, wenn sich Emotionen zeigen dürfen, weil das auch bedeutet, dass Raum auch für was Neues entstehen kann. Mhm. Und ganz oft kommt ja, wenn, es ist wie so ein bisschen in der Natur, wenn es geregnet hat und danach dieses frische, klare Gefühl ist und es riecht noch so ein bisschen nach Regen und die Luft ist feucht, aber trotzdem entsteht dann Platz für Neues, für Sonnenschein oder was auch immer dann kommt. Und so ist es, finde ich, beim Weinen auch. Und deshalb bin ich großer Verfechter dafür, dass wir uns für unsere Tränen nicht mehr entschuldigen müssen.
Ja, das stimmt. Das ist einem so ein bisschen unangenehm, ja, weil man sofort das Gefühl hat, das ist so ein Zeichen von Schwäche und Leute bemitleiden einen dann dafür oder so, dass man weint, finde ich.
Ja, Mitleid ist ja auch so ein schlimmes Wort.
Ja.
Ich finde Mitgefühl immer viel besser, weil wir mitfühlen dürfen, aber wir müssen nicht mitleiden.
Mhm. Und das ist ja eigentlich auch eine Stärke, wenn man mit anderen mitfühlen kann, oder?
Ja, also ist auf jeden Fall eine Stärke. Ich glaube aber, dass es oft auch eine Herausforderung ist, weil Menschen, die, und so geht es mir auch oft, wenn ich in den Raum komme, nehme ich oft sehr viel von anderen wahr, auch wie es Menschen geht, wie sie sich womöglicherweise fühlen. Und manchmal ist es dann schwierig, auch bei mir selbst zu bleiben und dass einen das nicht überfordert. Deshalb ist, glaube ich, auch wichtig, da einen guten Umgang damit zu finden.
Mhm.
Aber ja, es ist auch eine sehr schöne Gabe, da einfach eine gewisse Offenheit zu haben.
Und hast du dann auch festgestellt, dass das, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, dass es dir oft schon so geht, dass du vielleicht so Schwingungen, Gefühle in einem Raum wahrnimmst, wenn du den betrittst, dass es vielleicht auch dann dazu geführt hat, dass du dachtest, das liegt mir oder mir ist es ein Anliegen, das auch präsenter zu machen, dass das dann dazu geführt hat zu deiner Selbstständigkeit oder zu deiner Ausbildung, die du ja auch gemacht hast? Oder wie kam es dazu?
Ich weiß nicht. Also ich glaube schon, dass dieser Aspekt, dass ich mich gut in andere Menschen hineinfühlen kann, dazu geführt hat, dass ich gerne auch mit anderen Menschen arbeite und das weitergeben möchte und auch Menschen einfach auch ein Stück weit von dem, was ich auch durch meinen Lebensweg gelernt habe, ja, einfach da was mitgeben möchte, diesen liebevollen Blick auf sich selber zu erlernen und sich auch so anzunehmen, wie man ist und nicht unbedingt sich verändern zu müssen. Und mir hat einfach über die Zeit, über meinen Weg dieses Thema von Meditation, inneren Bildern, Ruhe, mein Nervensystem selber beruhigen zu können, für mich selber da sein zu können, so viel geholfen, dass es für mich dann klar war, das irgendwie auch weiter in die Welt bringen zu wollen, weshalb ich dann 2019, glaube ich, tatsächlich die erste Coaching-Ausbildung gemacht habe und dann so mein Weg sich nach und nach entfaltet hat. Wobei man da eben sagen muss, die Art und Weise, die ich arbeite, ist nicht so sehr geplant. Das heißt, es war auch nach der ersten Coaching-Ausbildung nicht so, dass ich dann wusste, okay, das ist der nächste Schritt und dann kommt Reiki noch dazu, dann kommen die Tarotkarten, sondern die Dinge finden mich.
Mhm.
Das ist, glaube ich, auch das, was ich mit Spiritualität meine, dass ich sehr angebunden bin an das ganze jetzt Universum, göttliche Führung. Für mich ist es mehr so eine sehr weise, in Anführungszeichen, erleuchtete Version von mir selbst irgendwo da oben. Deshalb gucke ich die ganze Zeit nach oben, wo ich einfach Impulse empfange, wo mein Weg sich weiterhin entwickeln darf. Und deshalb war zum Beispiel, als ich gegründet habe, waren Tarotkarten, was jetzt zum Beispiel ein Aspekt ist, den ich sehr viel mache in meiner Arbeit, das war noch gar nicht auf dem Bildschirm.
Ist aber, glaube ich, geht wahrscheinlich auch ganz vielen so in den allerunterschiedlichsten Bereichen, dass man mit irgendwas anfängt, vielleicht noch gar nicht genau weiß, wo führt das hin und dann finden die Dinge so zu einem oder ja, man ist ja dann auch hat viel mehr Berührungspunkte vielleicht mit so angrenzenden Gebieten und dann ergibt sich das so. Jetzt hast du gerade schon verschiedene Punkte angesprochen. Vielleicht können wir ja die einzelnen Themen mal so ein bisschen angehen, weil ich glaube, viele Begriffe hat man schon gehört, aber kann sich vielleicht noch nicht genau drunter vorstellen, was es ist. Also zumindest geht es mir so. Erzähl doch einfach mal, was genau du alles anbietest und vielleicht ja ein, zwei Sätze dazu, was man oder auch mehr, was man sich drunter vorstellen kann.
Genau, also ich glaube, so die Standbeine ist auf einer Seite eben Reiki. Reiki ist eine aus Japan stammende Methode der Energiearbeit. Es geht dabei darum, dass man durch das Auflegen der Hände tatsächlich entweder vor Ort oder einfach nur über das Energiefeld versucht, die Energieströme im Körper so ein bisschen in Einklang zu bringen. Und Menschen empfinden Reiki eben als sehr beruhigend, als was, was in eine tiefe Entspannung führt. Und ich mag oder ich liebe einfach so sehr daran, dass es Berührung eine neue Form gibt. Mhm. Ich finde, in unserer Gesellschaft, man weiß ja eigentlich gerade auch aus der Forschung mit Neugeborenen, wie wichtig Berührung ist, wie wichtig Hautkontakt ist. Und dann passiert irgendwie, je älter wir werden, vergessen wir das irgendwann. Und dann passieren so Dinge, das erwische ich mich auch selber manchmal, dass wenn eine gute Freundin kommt oder man sich begrüßt und es ist dann so nur so eine angedeutete Umarmung.
Ja, ja.
Und statt, dass man sich richtig in den Arm nimmt. Und ich finde halt das Schöne an Reiki tatsächlich, wenn man es vor Ort macht, dass es eben um Berührung geht, die immer auf Basis von Einwilligung erfolgt, die aber keinen sexuellen Kontext hat, wo es einfach nur darum geht, wieder zu spüren, wie sich das anfühlt, Hautkontakt mit einer anderen Person zu haben. Mhm. Das ist die Kleidung dazwischen ganz normal, aber deshalb finde ich das so schön, eben auch tatsächlich vor Ort mit den Händen am Körper zu arbeiten. Und ich mag es einfach, dass es auch sowas, ja, passiv ist das falsche Wort, aber sowas Zielloses vielleicht auch ist. Mein Mann hat mich mal gefragt, also der hat mit so Energiearbeit und Spiritualität gar nichts am Hut. Hat er mich mal gefragt, ja, du massierst die Leute da aber doch wenigstens, oder? Dass dann sich danach,
dass man danach
muskulär was löst. Und ich sag so, nee, ich lege nur die Hand auf.
Ja.
Und mehr machst du nicht. Ich sage, nee, mehr mache ich nicht.
Ja.
Und dann war er ganz entsetzt und meinte so, ja, da passiert doch dann nichts. Und es passiert tatsächlich sehr viel und ich finde es so spannend, weil es eben nicht darum geht, jetzt an der konkreten Stelle was zu lösen oder wegzumachen, sondern es dürfen einfach auch mal alles sein. Und es darf einfach nur erfahren werden, wie das ist, wenn da eine Hand liegt, wenn sich die Wärme verändert. Und was dann eben energetisch noch passiert, ist, dass oft auch so ein Reinigungsprozess ins Laufen kommt. Und viele Menschen sind einfach danach sehr entspannt, beruhigt. Aber ganz oft auch inspiriert, weil wenn man dann mal wirklich den Pauseknopf drückt, dann geht ja oft in unseren Köpfen oder auch in unseren Herzen ganz viel los an Ideen und
ja, Sachen. Total.
Genau, das ist das eine, was ich mache. Und dann ist es Coaching im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und was sich eben die letzten Jahre viel gezeigt hat, dass ich unglaublich gern mit Tarotkarten arbeite. Ich arbeite generell gern mit Bildern, ob jetzt im Außen oder im Innern, weil ich einfach finde, dass es super Spiegel sind und Projektionsflächen und dass wir Bilder oft anders interpretieren, als wenn ich dir eine Frage stelle. Und gerade wenn wir mit einer Frage nicht mehr weiterkommen, ist manchmal total spannend, dann auf eine Karte zu schauen.
Was meinst du dann genau mit den inneren Bildern? Also sprichst du dann mit den Menschen, die zu dir kommen? Also baust du dann mit Worten ein Bild, die Person dann für sich im Kopf hat? Oder was genau meinst du damit?
Zum Beispiel, also was ich auch oft mache, ist, dass ich, wenn jetzt jemand zum Beispiel auch zu einer Reiki-Session kommt, dass ich das begleite durch eine Meditation mit inneren Bildern. Mhm. Weil ja unser Gehirn, wenn wir innere Bilder verarbeiten, ähnliche neuronale Netze nutzt, wie tatsächlich, wenn wir Erfahrungen in der Realität erleben. Da gibt es so dieses ganz klassische Beispiel, dass wenn wir jetzt da reinreisen würden und wir würden uns jetzt vorstellen, wir hätten eine Zitrone in der Hand und so ein Schneidebrettchen und wir schneiden die auf und dann würden wir vielleicht mit der Zungenspitze an diese Zitrone rangehen. Ganz oft erleben dann Menschen, dass sie so ein bisschen anfangen zu speicheln. Oder wenn man das in der Meditation macht, ist auch süß zu beobachten, dass ganz viele Menschen dann so das Gesicht verziehen.
Ja.
Weil man tatsächlich das Gefühl hat, man beißt jetzt in eine saure Zitrone, weil wir das Gefühl kennen und das können wir allein durch die Vorstellungskraft so hervorrufen.
Und das ist ja eigentlich das Besondere an uns Menschen, oder? Ich meine, bei Tieren wissen wir ja manchmal nicht so genau, was Tiere alles so gedanklich irgendwie können oder nicht. Aber ich glaube, das ist ja schon was uns Menschen von anderen Lebewesen auch oft unterscheidet, so eine Vorstellungskraft.
Genau, und eine Fantasie.
Mhm.
Und auch als Kind ist es ja noch ganz ausgeprägt.
Ja.
Irgendwie auch Kinder, wenn sie Märchen lesen und wir können in Geschichten reinschlüpfen und das geht dann auch so ein bisschen verloren oft über die Zeit. Und ich finde es einfach wichtig, das zurückzubringen, weil wir das oft ja dann unterbewusst in einer negativen Art und Weise nutzen. Also wenn jetzt jemand beispielsweise Prüfungsangst hat oder ich selber habe so ein bisschen Flugangst.
Dann geht die Fantasie im Kopf los und man stellt sich ganz schlimme Dinge vor, das meinst du, oder?
Genau, und ich kann das körperlich spüren, wie ich in dem Flugzeug sitze und das Gefühl habe, okay, jetzt geht es gleich abwärts. Mhm. Aber genauso kann ich mir über ein inneres Bild auch Sicherheit vermitteln, indem ich zum Beispiel einen inneren, sicheren Raum habe oder eine innere Kraftquelle. Und es geht nicht nur darum, dieses Bild zu haben, sondern tatsächlich zu gucken, wie wirkt sich das auf den Körper auf und aus und dadurch entsteht nochmal eine andere Kraft. Es gibt ja auch ganz viele Menschen, die mit Affirmationen arbeiten, also zum Beispiel auch mit dem Satz, ich bin sicher. Und das ist auch wertvoll, das möchte ich auch gar nicht kleinreden. Aber wir können uns Sicherheit nicht einreden. Wir müssen Sicherheit körperlich empfinden. Mhm. Und da gibt es Möglichkeiten, auch über innere Bilder tatsächlich das dann zu spüren, dass sich der Atem verlangsamt, dass sich im Körper so eine Ruhe ausbreitet und dann dieses Ich bin sicher in einem inneren, sicheren Raum ganz anders wirken kann und das uns einfach helfen kann, auch schwierige Situationen anders zu meistern.
Ja.
Und ich sage es dir ganz ehrlich, also in meiner inneren Welt saßen wir hier heute auch schon mal und wir haben das quasi geprobt, weil für mich sowas auch ein Moment ist, wo manchmal Nervosität kommt und dann gibt mir so ein Fantasiespiel vorher, wie das ist, mit Lisa im Podcaststudio zu sitzen, gibt mir dann eine gewisse Ruhe und Sicherheit und ist so viel schöner, als uns nur die schlimmen Szenarien auszumalen.
Ja, und es ist auch so spannend, dass der Körper wirklich dann darauf reagiert. Ich weiß nicht genau, ob man das wirklich jetzt so vergleichen kann, aber das kommt mir jetzt so ein bisschen dazu. Es gibt ja zum Beispiel auch sowas wie Lach-Yoga oder so, dass man quasi ja einfach erstmal, wie soll ich sagen, also einfach mal lacht, obwohl man vielleicht nicht fröhlich ist und der Körper dann aber dir folgt und danach bist du fröhlicher. Kann man das so ein bisschen damit vergleichen? Also, dass der Körper dann sich beeinflussen lässt, einfach von dem, was wir uns auch vorstellen oder dass wir das einfach steuern können auch ein Stück weit.
Es ist tatsächlich ein bisschen ähnlich, aber ich glaube, es ist auch wichtig dazu zu sagen, es braucht Übung. Mhm. Also es geht nicht von heute auf morgen und von einer Meditation oder einer, ich nenne das Fantasiereise, dann jetzt sofort einen Raum zu haben, wo ich mich wirklich sicher und geborgen fühle. Aber es ist möglich und es ist einfach auch eine schöne Art und Weise, das in Alltag zu integrieren. Ich habe einfach auch ganz viele Kundinnen vor allem, die es oft dann auch zusammen mit ihren Kindern machen zum Einschlafen und so. Und das finde ich einfach eine ganz schöne Art und Weise, unsere Fantasie zu nutzen und in unseren Alltag zu integrieren.
Mhm. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Du hast jetzt gerade schon auch ein bisschen, glaube ich, in Verbindung damit angesprochen, die Tarotkarten. Kannst du uns da noch ein bisschen mehr erzählen? Weil das ist, glaube ich, wie gesagt, so ein Begriff, den viele schon gehört haben, aber das fand ich bei dir ganz spannend auch. Ich habe ja auch auf deiner Website natürlich so ein bisschen auch gelesen und dass du da sehr klar so ein bisschen unterschieden hast, was ist es und was ist es definitiv nicht. Kannst du uns da vielleicht so ein bisschen noch mitnehmen, weil es da, glaube ich, wahrscheinlich auch so ein bisschen Vorurteile vielleicht auch gibt dazu?
Genau, also mich persönlich fasziniert einfach, dass es Tarotkarten schon so, so lange gibt, also es ist ja Hunderte alt und dass es irgendwie nie an Relevanz gänzlich verliert oder nie so ganz in Vergessenheit gerät. Aber ich bin ganz großer Verfechter davon wegzukommen, dass Tarot in irgendeiner Form was mit Wahrsagerei zu tun hat. Und ich möchte den Menschen auch nicht über eine Karte irgendwie so eine Ausflucht geben, aus dieser Selbstermächtigung rauszugehen, weil eine Karte wird dir nicht sagen, was in deinem Leben passiert. Ich glaube, da spielen viele Faktoren rein und vor allem auch wir selbst. Und wenn mich Menschen fragen irgendwie, ich habe da jemanden kennengelernt, können wir mal die Karten befragen, ob das die große Liebe ist, dann bin ich ehrlicherweise raus, weil das nicht das ist, was ich mit den Karten mache. Aber ich nutze die Karten eben für die persönliche Entwicklung. Immer wieder kommen Menschen zu mir, die sagen, ich bin gerade irgendwie ein bisschen lost, ein bisschen orientierungslos, irgendwie mir fehlt die Anbindung zu mir selbst. Und ich habe schon viel versucht und ich weiß irgendwie nicht weiter. Und da ist es ganz schön, dann mal zu gucken, hey, was machen denn Karten mit dir? Weil eben auch, wenn wir Bilder sehen, oft Emotionen ausgelöst werden. Das ist ja ganz oft, wenn man eine Karte aufdeckt, ist immer spannend, die allerersten Sekunden zu beobachten. Ist es ein, oh Gott, oder ist es ein, ach, wie schön? Und von da dann weiter zu gehen und zu schauen, wie man eine Karte einfach in diesen Prozess integrieren kann, ohne dass es nachher heißt, die Karte hat gesagt, ich gewinne diese Woche im Lotto.
Das heißt, es hat auch viel mit Interpretation der jeweiligen Person zu tun, die dann da sitzt, also was sie selbst aus der Karte dann macht oder liest, oder?
Genau, weil, also ich verstehe mich ehrlicherweise nicht als Ersatz für so ein Deutungsbüchchen. Also wenn jemand ein Tarot-Set kauft, ist immer so ein Büchchen dabei, das jede Karte erklärt. Und ich meine, wäre dann irgendwie Quatsch, wenn jemand Geld dafür bezahlt, nur damit ich ihm erzähle, was in dem Büchle steht. Sondern es geht mehr darum zu gucken, was in der Person passiert. Und natürlich sage ich was zu den Karten, weil ich weiß viel über die Karten und es wäre irgendwie auch komisch, wenn ich dann die ganze Zeit da schweigend sitzen würde. Mhm. Aber ich arbeite total gern mit so einem Ampelsystem. Mhm. Und wenn du auf eine Karte guckst, gibt es manche Karten, die gefallen dir oder die gehen in eine Resonanz mit dir. Das wäre dann die grüne Ampel. Das ist Karte hat dann meistens irgendwas zu sagen, was zu deinem Prozess passt oder wo du vielleicht hingucken darfst oder welches Thema gerade wichtig ist. Und dann gibt es Karten, die machen irgendwie relativ wenig mit einem. Da ist so ein neutrales Gefühl dazu. Das wäre die gelbe Ampel. Das kommt eher selten vor, aber es kann auch mal sein, dass eine Karte fällt, die einfach keine Relevanz für einen hat. Und ganz spannend sind dann die roten Ampeln. Das sind Karten, wo ein Widerstand entsteht. Mhm. Man sagt, ey, also kann jetzt nicht sein, irgendwie die Karte deutet vielleicht irgendwie nochmal aufs Thema Loslassen oder so hin. Man denkt sich so, nee, ich habe schon genug losgelassen, ich kann damit gar nichts anfangen, weg. Und manchmal ist es vielleicht tatsächlich auch so, aber ganz oft ist es spannend zu gucken, wenn Widerstand entsteht, was da dahinter steckt. Und da entstehen dann oft auch die, ja, größten oder die stärksten Erkenntnisse aus so einem Widerstand heraus. Mhm.
Das heißt, es ist eigentlich so ein bisschen so eine Gesprächsgrundlage, die man sich auch schafft mit den Karten?
Genau, also es ist tatsächlich nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt oder wie es teilweise auch noch auf Mittelaltermärkten oder so gelebt wird, dass es so ein Zelt gibt mit einer Glaskugel und dann legt jemand die Karten und erzählt in eine halbe Stunde was dazu, sondern es ist tatsächlich eher eine Basis auch für zum Beispiel ein Coaching-Gespräch. Oder manchmal gehen wir dann auch weiter damit. Also oft ist es auch so, dass die Tarotkarten basieren ja auch viel auf Archetypen, also zum Beispiel der klassischen Mutterrolle oder es gibt eine Karte, die repräsentiert dieses typische Vaterbild und so. Und manchmal sind Karten auch Spiegel für innere Anteile in uns. Und daran kann man eben dann auch schön weiterarbeiten und sich gucken, okay, was möchte dieser innere Anteil? Möchte der mich gerade vor was schützen? Was für eine Botschaft hat der vielleicht auch für mich? Also es geht sehr viel darum, was die Person für ein Gespür zu den Karten hat, weniger darum, was jetzt die klassische Deutung der Karten ist.
Mhm. Super spannend auf jeden Fall und finde, man sieht es auch gerade immer mehr, also so zumindest in meinem Bereich, auch auf Social Media und so, finde ich, ist es gerade schon auch was einem jetzt öfter mal begegnet. Deswegen, ja, total schön, da mal so eine bisschen genauere Beschreibung auch, zumindest wie du damit umgehst. Wahrscheinlich arbeitet ja auch jeder ein bisschen anders damit, aber das einfach mal den Leuten ein bisschen näher zu bringen. Und was gibt es denn noch bei dir? Also Coaching hast du gerade schon ein bisschen angesprochen, wobei sich auch manchmal die Teile dann miteinander verbinden.
Genau, also ich glaube, das gibt es tatsächlich nie auf meiner Webseite, aber was wahrscheinlich für die meisten Menschen am meisten Sinn macht und wo sie es oft auch hinentwickelt, ist dann so ein blinder Gesamtpaket, oder ein gefühlvoll und geborgen Gesamtpaket. Es ist ganz oft so, dass wir auch aus einer Reiki-Session danach noch manchmal in Coaching-Gespräche gehen oder als Folge-Session, weil wenn man auch in einer Reiki-Session merkt, okay, oder ich das Gefühl habe, da war eine totale Blockade im Herzbereich und die Person sagt auch, irgendwie ist da gerade so ein Herzschmerz, dass man dann nochmal drüber spricht, wieso oder wie können wir den vielleicht lösen. Genauso ist es aus den Tarotkarten, dass man danach noch zusammenarbeitet oder dann vielleicht danach sagt, hey, okay, mir wäre vielleicht würde es mir gut tun, eine Reiki-Session zu machen, kombiniert mit so einer Fantasiereise, um irgendwie zum Beispiel auch an den Ort zu reisen, der auf der Tarotkarte dargestellt ist. Ist auch eine total schöne Art und Weise, von einem äußeren Bild zu einem inneren Bild zu kommen, weil innere Bilder haben wir immer dabei, während wir die Karte ja, gut, ich laufe häufig mit Karten rum, aber das ist vielleicht eine persönliche Sache.
Ja.
Sonst, die Menschen haben ja nicht immer Karten dabei und deshalb finde ich es dann auch wichtig, manchmal die Karte vom Außen ins Innern zu transportieren.
Und fällt vielleicht dann manchen Leuten auch leichter, oder? Wenn sie schon wirklich so was Visuelles haben, sich da irgendwie reinzufühlen. Gibt es da Leute, die wirklich Probleme haben, sich so ein inneres Bild selbst zu bauen?
Also was man schon immer, oder was ich immer wieder mal als Feedback bekomme, ist, ich habe nichts gesehen. Also auch in so Meditationen oder in so geführten Fantasiereisen, ich habe nichts gesehen. Ich sage immer, noch nicht. Ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die das wirklich gar nicht können oder dass man dafür eine Veranlagung braucht. Ich glaube, dass Fantasie und Vorstellungskraft was ist, was wir alle besitzen. Aber es gibt einfach Menschen, die es einfach sehr, sehr lange nicht mehr gemacht haben und die da erst einen Zugang dazu finden dürfen. Und ja, auch Menschen innere Bilder auch unterschiedlich empfinden. Für manche Leute sind das eher Farben und so fantasievolle Gebilde. Ich sehe wirklich oft ganz konkrete Orte und kann dann auch sagen, okay, da wächst kein Löwenzahn, da wächst ein Gänseblümchen oder so. Und manche Menschen sehen eher Worte oder haben eher
oder so ein deshalb, Gefühl.
Genau, also Fantasie ist für jeden unterschiedlich und ich glaube, dass es nur manchmal Zeit braucht, um den eigenen Zugang dazu zu finden.
Und ist es auch oft eine Schwierigkeit, dass man da so in den Gedanken da dabei bleibt und sich dann nicht so gedanklich abschweift?
Ja, wobei ich ehrlicherweise es häufiger höre, dass Menschen dabei einschlafen.
Ja.
Was aber auch nicht schlimm ist, weil manchmal setzen sich dann innere Bilder auch in Träumen fort oder zeigen sich über die Zeit. Es gibt aber immer auch wieder Menschen, weil wir einfach ja in so einer auf uns prasselt ja so viel ein. Mhm. Und es kann manchmal ein bisschen dauern, dass man das lernt, dass man Gedanken, ich arbeite da gern mit so dem Bild von kleinen Wölkchen, dass man Gedanken auf Wolken platzieren kann und die mit dem Ausatmen so wegpustet. Und wenn die Gedanken wichtig sind, dann kommen die wieder zurück über so ein Wölkchen. Aber das kann eine Weile dauern, dass man sich darauf einlassen kann. Aber ich glaube, es ist unfassbar wichtig, auch diese Arbeit zu machen. Das geht dann so ein bisschen in diese Achtsamkeitspraxis und so rein.
Aber ich glaube auch genau, dass es wahrscheinlich auch wirklich mit Übung zu tun hat. Ich kenne es nur so ein bisschen aus dem Yoga. Da hat man auch oft so eine Tiefenentspannung, wo das bei mir bei einer Lehrerin auch so war, die dann immer gesagt hat, ja, sucht euch so einen ruhigen Ort. Aber oft kamen dann noch so Gedanken, die man irgendwie über den Tag hatte, bei mir dazwischen. Und es war wirklich so eine Übungssache, so da dabei zu bleiben. Aber genau, wie du sagst, alles eine Übungssache und wahrscheinlich wird es, umso mehr man sich damit beschäftigt, auch leichter.
Ja, ich glaube schon. Das ist für mich manchmal ein bisschen, ich glaube, ich kann mich da manchmal schwer reinversetzen, weil ich bin einfach so eine absolute Tagträumerin und mir fällt es total leicht, irgendwie so Fantasiegebilde aufzubauen. Und dann denke ich manchmal, wieso wachsen jetzt da bei Menschen Gedanken dazwischen? Wir sind doch jetzt hier und da, da ist doch jetzt kein Platz. Aber ich glaube, dass es ganz normal ist und dass es wirklich über die Zeit dann besser wird und man sich irgendwie diese Zeit für sich selber auch einfacher gönnen kann.
Ja. Du hast auch insgesamt eine sehr große Verbindung zur Natur, wenn man das so sagen kann. Und arbeitest auch viel mit Menschen, glaube ich, direkt in der Natur. Machst auch Spaziergänge. Was genau machst du da? Oder ist das tatsächlich auch so eine Verbindung aus den anderen Themen, die man dann einfach im Freien macht?
Oft auch, ja. Also ich finde es tatsächlich auch schön, zum Beispiel Karten draußen zu legen. Aber es ist bei mir auch so ein bisschen so, dass ich halt, da kommt wieder dieses Thema mit den Bildern rein, dass ich eben auch finde, dass die Natur uns ja total viel spiegelt. Und ich einfach über die Spaziergänge mit meinem Hund, mein Hund Hermann hat eine ganz große Rolle auch in meinem Unternehmen, weil er einfach viel Inspiration war und weil auf den Spaziergängen mit ihm einfach so viele Ideen auch entstehen. Und ich mir da ganz oft eben auch Dinge begegnen, die mich dann wieder an Sachen erinnern und dass man auch mit den Bildern aus der Natur arbeiten kann. Deshalb zum Beispiel, ich bin Kräuterpädagogin ausgebildete, aber bei mir gibt es nicht so die typischen Kräuterspaziergänge, wo ich dir jetzt sage, das ist ein Löwenzahn und da kannst du das draus machen oder ist die Brennnessel und die hat die und die Inhaltsstoffe. Das mache ich schon auch. Aber mir geht es auch darum, eine Beziehung zu der Pflanze aufzubauen. Und zum Beispiel die Schafgarbe ist ja so ganz feine Blätter. Erinnert an ja an so eine Zartheit und auch zu gucken, hey, was macht denn das mit dir, wenn du eben an Zartheit und an dieses Feine denkst und wenn du diese Pflanze anguckst, was symbolisiert die vielleicht auch für dich und an was erinnert die dich und löst die in dir was aus? Und das ist so ein bisschen, glaube ich, das, was ich ganz viel eben mit Menschen auch in der Natur mache, dass wir uns zum Beispiel von einem entwurzelten Baum stellen und uns dann mal die Baumwurzeln von unten angucken und gucken, löst es in mir irgendwas aus? Was bedeutet das für mich auch so präsent in der Natur zu sehen, was es heißt, entwurzelt zu sein? Und wo fehlen mir vielleicht in meinem eigenen Leben die Wurzeln oder wo habe ich das Gefühl, dass ich ja selber auch so ein bisschen die Bodenhaftung verloren habe und da eben die Natur als Spiegel zu nutzen. Gerade für uns Frauen, die ja auch, die wir zyklische Wesen sind und in einer Welt leben, die häufig diese Zyklen ja nicht so zulässt, finde ich es unglaublich wichtig, einfach in der Natur zu sein, weil die Natur auch zyklisch ist.
Ja, das hört sich jetzt für mich auch so ein bisschen so an, als ob du quasi die Bilder, die du vielleicht sonst auch in den Karten ein bisschen hast, einfach in der Natur wiederfindest und das auch so als Spiegel oder Gesprächsgrundlage nutzt.
Ja, es kommt vieles zusammen.
Ja.
Ich habe auch, weiß nicht, ob ich das verraten darf, aber ich habe einen ganz, ganz großen Traum. Ich möchte irgendwann tatsächlich mal ein eigenes Tarot-Deck haben, eben angelehnt an die Natur mit heimischen Wildkräutern, weil ich das total schön fände, auch wenn man durch die Natur läuft und spazieren geht, hier jetzt in der Umgebung und du siehst irgendwie eine Pflanze und dich das dann erinnert an die Karte und vielleicht auch an die Botschaft der Karte, jetzt nicht speziell die, die in dann so einem Deutungsbüchle steht oder die, die ich dazu verzapft habe, sondern an die Botschaft, die Karte für dich hatte, was sie dir ausgelöst hat und dann, das würde das Ganze noch richtig schön
so abrunden.
Leider fehlen mir dazu aktuell die Zeichenskills. Ja. Malen gehört nicht zu meinen vielfältigen Talenten.
Ja.
Deshalb ist es aktuell noch ein Traum, aber wer weiß, vielleicht kommt der
irgendwann mal. Ja, ergibt sich vielleicht was. Es gibt ja auch im Frauenwerk viele begabte Künstlerinnen und.
Genau, wer weiß. Das würde, glaube ich, das so schön noch insgesamt abrunden, ja.
Ja, Da bleiben wir auf jeden Fall dran. Vielleicht gibt es da ja noch eine Verbindung auf jeden Fall. Ansonsten habe ich noch als Punkt auch bei dir gesehen Frauenkreis. Das finde ich auch total schön, vor allem so ein bisschen die Geschichte dahinter mit deiner Oma. Erzähl doch mal da vielleicht noch ganz kurz was dazu.
Genau, ich liebe Frauenkreise. Ich finde es total schön, Frauen zusammenzubringen, eben auch zu diesen Themen, zu Themen, die uns alle bewegen, wie zum Beispiel unserem Zyklus, Dingen, mit denen wir uns beschäftigen. Und eben auch zusammen zu meditieren, zusammen auch in innere Bilder abzutauchen, zusammen auch auf Karten zu schauen. Und fand es so inspirierend, weil meine Oma über sehr, sehr viele Jahre einen Frauenkreis geleitet hat. Das war eine feste Gruppe und die hatten auch immer wieder Referenten von außen da. Und ich habe auch zwei Frauenkreise dort gehalten. Einmal zu meinem Auslandsjahr in Schottland und einmal, ich glaube, zu Digitalisierung und Handys damals. Mhm. Das ist schon viele Jahre her. Und es war einfach so eine schöne Gemeinschaft, die da entstanden ist. Und das wollte ich auch ins Leben rufen und habe ich auch letztes Jahr viel ins Leben gerufen. Ich habe bei mir zu Hause einen kleinen, ich nenne es Wachstumsraum, den ich eben gewerblich nutzen darf und wo es mir ein großes Anliegen war, eben auch Frauen zusammenzubringen. Ja. Und aktuell pausiert der Frauenkreis über den Sommer so ein bisschen, aber im Herbst geht es dann auf jeden Fall wieder weiter mit verschiedenen Themen. Und ich freue mich eben auch da immer, deshalb auch eine große Einladung an alle aus dem Frauenwerk. Ich freue mich auch da immer über externe Referentinnen. Ich halte gerne auch Abende selber, aber so wie meine Oma finde ich es auch schön, anderen Frauen eine Bühne bieten zu können, auch andere Stimmen einzubringen, weil wir einfach so vielfältig sind und ich es total schade fände, ja, wenn immer ich da nur den Rahmen gebe.
Das heißt, es gibt da gar kein genaues, festes Thema, sondern es sind einfach immer wechselnde Themen oder man tauscht sich einfach aus, wie es einem gerade so geht oder wie genau kann man sich das vorstellen?
Die einzelnen Abende haben in der Regel schon ein Thema. Mhm. Also wir hatten da hatte ich eine externe Referentin da zum Thema Aufstellungsarbeit. Mhm. Ich habe eigene Abende gehalten, auch zum Thema, einmal hatten wir verschiedene Kräuter auch, da hatten wir was aus Naturimpulsen heraus. Ich hatte einen Reiki-Abend, wir hatten dann speziell was zu Weihnachten. Also es gibt dann schon so Themenabende an sich. Es ist nicht ein reines, wir kommen zusammen und sprechen mal, aber es ist eben trotzdem immer super viel Platz für Austausch. Wir haben einmal auch einen Klangabend gemacht und einmal einen Abend für unsere Sinne. Das war auch total spannend, wo wir dann einfach an Dingen gerochen haben, mit so verbundenen Augen Dinge gefühlt haben und einfach geguckt haben, was das mit uns macht. Da kam tatsächlich auch so ein bisschen die Inspiration dann auch her für die Karten, weil wir natürlich auch dann für den Sehsinn mit Bildern gearbeitet haben. Und mir da mal wieder bewusst geworden ist, dass wir einfach doch auf Bilder alle mit unserem eigenen Filter schauen. Da hat eine Frau eine Karte genommen, es lagen Karten auf dem Tisch und es war aus dem Weltall fotografiert die Erde. Ja. Und zwar offensichtlich. Und sie guckt drauf und sie sollte so ein bisschen, jeder durfte ein bisschen was teilen. Was siehst du in der Karte? Wieso hast du genau die genommen? Und sie guckt mich so an und sagt, für mich ist das ein Ultraschallbild.
Aha.
Und wir alle waren so ein bisschen baff und dann hat sie ein bisschen mehr erzählt und für sie war halt jetzt nicht speziell an dem Abend, aber generell in ihrem Leben gerade das Thema Kinderwunsch ein großes Thema. Und dann hat sie halt in diesem Erdball was ganz anderes gesehen als wir alle anderen und das finde ich halt so faszinierend, weil das genau das ist, was ich auch mit den Tarotkarten meine. Wenn du zwei Leuten die genau gleiche Karte zeigst, sehen sie was anderes darin. Mhm. Da ist so ein bisschen auch in dem Frauenkreis die Inspiration dafür entstanden. Noch stärker ist es ja tatsächlich, das ist jetzt nicht so mein Fachgebiet, aber es ist ja auch mit Gerüchen, die einfach auch so direkt Erinnerungen hochholen.
Ja, das stimmt. Da hat auch wirklich jeder dann eine komplett andere Verbindung, auch was er jetzt vielleicht positiv oder negativ mit verbindet. Das finde ich meistens noch einen stärkeren Impuls als ein Bild oder so. Ja, ein Geruch, also.
Genau, Gerüche wirken, glaube ich, auch direkter auf das limbische System im Gehirn. Deshalb haben die nochmal einen sehr direkten Zugang. Aber ja, dann eben die anderen Sinne nachgelagert. Und wir arbeiten eben so oft tatsächlich mit Worten und analytisch. Und über die Sinne kriegen wir einen anderen Zugang nochmal.
Ja, aber auch total schön, dass du da so diesen Ursprung von deiner Oma so ein bisschen weitergeführt hast. Ich glaube, wahrscheinlich in der Zeit, in der deine, oder hat sie das schon sehr früh gemacht oder dann eher erst im Alter? Weil dann ist das ja schon auch eine ganz andere Zeit gewesen.
Sie hat das sehr, sehr, oder doch, sie hat das relativ früh gemacht. Ich glaube, relativ bald, nachdem mein Papa dann irgendwo auch geboren war, damals eben heraus aus dem Gemeinde- und Kirchensystem. Ja. Ich glaube, das ist für die Generation einfach auch total normal. Und ich finde es auch total schön, wenn die Kirche und die Gemeinde einem so einen Halt gibt. Mhm. Ich habe das für mich selber so nicht erleben dürfen und deshalb finde ich es einfach wichtig, auch Räume außerhalb von solchen Institutionen.
Der sich da vielleicht nicht angesprochen fühlt, aber ich finde auch, es ist ja immer noch wichtig, dass wir Frauen uns gegenseitig stärken und unterstützen, so einen schützenden Raum haben, in dem man Dinge teilen kann, die vielleicht irgendwo anders schwierig sind.
Ja.
Und ja, wie gesagt, ich stelle mir das vor, in so einer anderen Generation waren da sicherlich andere Themen, aber doch auch wahrscheinlich viele Überschneidungen mit uns heutzutage.
Ja, ich glaube auch, dass es gar nicht so unterschiedlich war. Ich meine, sie haben auch zusammen gesungen beispielsweise und in meinen Frauenkreisen nicht immer, aber wir tönen zum Beispiel auch, weil ich es total wichtig auch finde, die Stimme zu benutzen und auch zu gucken, die Stimme ist ja auch eine Frequenz, wie spüren wir das und wo spüren wir das im Körper, wir haben mit Klängen gearbeitet und so, das haben die alle in irgendeiner Form auch gemacht, vielleicht mit ein bisschen weniger spirituellen oder esoterischen Touch, das ist jetzt glaube ich einfach meine Art, aber sie haben auch zusammen gebetet, wir meditieren zusammen, es ist gar nicht so weit entfernt, wie man denkt. Es ist oft einfach, habe ich das Gefühl, entsteht über die Sprache auch eine viel größere Trennung, als es eigentlich sein müsste.
Ja. Was ist denn mit Menschen oder gibt es immer noch viele Menschen, die grundsätzlich das Thema Spiritualität so ein bisschen, ja, oder wo du quasi negative Erlebnisse hast, wenn du vielleicht erzählst, was du so machst, die damit nichts anfangen können oder genau auch nicht vielleicht genau wissen, was es ist? Wie gehst du denn damit um? Wenn Leute sagen, ja, aber das hilft doch alles nichts zum Beispiel.
Ich glaube, wenn es Menschen nicht nachvollziehen können oder sagen, es hilft alles nichts oder so, das stört mich nicht so sehr. Was für mich doch manchmal schwierig ist, wenn man dann so offen Ablehnung erfährt. Ist tatsächlich seltener so direkt im 1:1, aber das Internet bietet da ja heute oft auch in anonymer Form eine sehr breite Möglichkeit. Und wenn ich da auch in verschiedenen Formaten zum Beispiel für den Frauenkreis werbe und dann schreibt da jemand runter, also wenn das nicht alles so schwierig Quatsch wäre, dann könnte da wirklich eine tolle Plattform für Frauen entstehen. Mhm. Dann sitze ich schon manchmal da und denke so, warum?
Ja.
Weil es oft so eine Ablehnung ist gegen was, was man gar nicht kennt. Mhm. Und ich es einfach schön finde, wenn Menschen Offenheit haben, das kennenzulernen. Es passiert mir relativ häufig, dass Menschen sagen, als ich gebucht habe, wusste ich noch gar nicht so genau, was mich erwartet. Und das ist, glaube ich, auch eine meiner größten Herausforderungen, das, was ich mache und wie ich das mache und meine Art, Dinge zu machen, so zu transportieren, dass Menschen das verstehen und greifen können, bevor sie mal tatsächlich bei mir waren zu irgendwas. Aber ich habe noch nie jemand erlebt, der dann nachher gesagt hat, hey, ich konnte es davor nicht greifen und jetzt fand ich alles furchtbar.
Ja.
Sondern es ist oft einfach, es war neu für mich und ich durfte was Neues erleben. Und mir ist ja auch immer so wichtig, den Menschen mitzugeben, dass sie nur das für sich mitnehmen, was sich für sich stimmig anfühlt.
Ja.
Und dass Spiritualität ist für mich was super Individuelles und was Persönliches. Und ich finde es so schade, wenn das dann in so einen Schubladendenken endet.
Ja. Ja, also wie du schon sagtest, online ist da in der Anonymität, gibt es da ja leider sehr viel Anfeindungen und im realen Leben kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass wenn man mal sich drauf eingelassen hat, dass eigentlich jeder auch da was Positives draus ziehen kann. Deswegen würde ich sagen, laden wir auf jeden Fall alle mal ein, sich zumindest mal, ja, wenn Interesse besteht, mal darauf einzulassen, auch einfach mal dich zu besuchen, sich deine Website auch anzuschauen, was es da alles für Angebote gibt oder auch vielleicht in unserem Kreis dich dann persönlich mal kennenzulernen und mit dir zu sprechen. Du hast jetzt schon sehr, sehr viele Angebote uns auch ein bisschen genauer erklärt, ein paar Begriffe einfach uns nahegebracht, die vielleicht für den einen oder anderen noch nicht so ganz, wo man noch vielleicht noch keine Erfahrung damit hatte. Jetzt wollen wir mal noch versuchen, so ein kleines bisschen zum Business in dem Ganzen überzugehen. Kannst du uns da noch so ein bisschen den Weg mitnehmen, wie es dann wirklich zu einem Business wurde und was es da vielleicht für Herausforderungen für dich gab, dich das vielleicht auch zu trauen und was du vielleicht anderen Frauen auch raten würdest, die sich vielleicht in dem Bereich ein Nebeneinkommen oder auch eine Vollselbstständigkeit aufbauen wollen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann ja nicht mehr so genau sagen, wann so der Moment war, wo ich wusste, ich möchte daraus ein Business machen und mehr als was einfach zu meinem Leben im Kern gehört. Ich wusste, dass es mehr Platz bekommen sollte in meinem Leben und wir verbringen einfach so unfassbar viel Zeit mit unserer Arbeit, ob das jetzt im Angestelltenverhältnis oder im Business ist. Und ich wollte, dass es mehr ist als was ich nur in meiner Freizeit mache. Und ich glaube, das führte dann so dazu, dass ich gegründet habe. Und es gab sicher total viele Herausforderungen. Ich glaube, ich weiß noch einen Moment, wo ich mich echt lang davor gescheut habe. Wenn man nebenberuflich gründet, braucht man ja in der Regel die Zustimmung des Arbeitgebers. Ja. Und mein Chef hat jetzt auch so mit dieser ganzen spirituellen Welt nichts zu tun und ein Gespräch mit ihm darüber zu führen. Ich hätte ihm wahrscheinlich gar nicht unbedingt sagen müssen, was ich machen möchte, aber es war für mich halt klar, ich sage jetzt nicht nur, ich möchte nebenberuflich irgendwas machen, sondern...
Ich glaube, man muss auch vielleicht oder im einen oder anderen Bereich auch dann darlegen, dass man nicht eben das macht, was man hauptberuflich macht. Das ist ja vielleicht
genau,
so ein Thema.
Genau, das war bei uns auch so ein bisschen ein Thema. Und ihm dann aber zu erklären, dass ich was mit Reiki machen möchte, war ein interessantes Gespräch, hat auch ein bisschen Mut gebraucht, vor allem, weil ich eben im Angestelltenverhältnis was ganz anderes mache. Und ich merke aber, dass mir diese Gespräche auch sehr gut getan haben, weil immer wieder drüber zu sprechen, was du machen möchtest, gerade wenn es nicht so vordefiniert ist, wenn es keinen konkreten Begriff gibt, nicht ein oder wenn man so vielfältig ist wie ich und auch nicht bereit ist, sich jetzt wirklich nur auf ein konkretes Ding zu fokussieren, dann helfen einfach Gespräche darüber. Es hilft immer wieder, diese Frage zu bekommen, was machst du eigentlich? Mhm. Und jedes Mal, wenn ich die Frage bekomme, glaube ich, wird die Antwort auch ein bisschen anders, vielleicht aber auch ein bisschen fundierter und auch ein bisschen selbstbewusster. Mhm. Und das hat mir total geholfen, einfach in Gespräche zu gehen, mir auch Vernetzung zu suchen. Ich bin relativ früh tatsächlich aufs Frauenwerk aufmerksam geworden und habe da mal so vorsichtig angefragt, ob man auch als quasi Neugründerin nebenberuflich, ob man da trotzdem dazukommen darf, und ich durfte, und da sind einfach auch total schöne Connections, Verbindungen entstanden. Ich habe auch schon Räume gemietet von Frauen, die im Frauennetzwerk sind. Wir haben schon Dinge zusammen gemacht. Das ist einfach total schön. Gemeinschaft hilft unglaublich. Und ich glaube, ansonsten hat mir einfach auch geholfen, mich selber dadurch diesen Prozess durchzubegleiten, liebevoll mit mir zu sein, mitfühlend mit mir zu sein. Das erste Mal, als irgendwie der Brief vom Finanzamt kam, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, nicht sofort im Boden zu versinken, sondern sagen, hey, ist alles gut, ist wieder eine Übung, mein eigenes Nervensystem zu regulieren, mich selber wieder zu beruhigen und mir so da selbst eine gute Freundin auch durch diesen ganzen Gründungsprozess durch zu sein.
Ja. Und hast du irgendwie ein spezielles Ziel, womit du noch, wo du noch damit hingehen möchtest, oder vielleicht noch irgendeine Richtung oder eine Ausbildung, die du noch so im Kopf hast, die du bisher jetzt noch nicht so angefangen hast, sage ich jetzt mal, oder insgesamt irgendwas, wo du sagst, in 2 Jahren möchte ich aber gern das und das noch machen oder da und da sein in deiner Selbstständigkeit?
Ja und nein. Also ich bilde mich total gern weiter. Ich glaube, wenn man mich lassen würde, könnte ich von einer Ausbildung in die nächste gehen, weil es einfach unglaublich viele tolle Angebote gibt. Und ich darf mich da auch ein paar Mal bremsen, weil ich dann auch oft so diesen Glaubenssatz habe, der sich manchmal einschleicht. Es ist noch nicht genug, es darf noch mehr sein und so. Und ich habe fundierte Ausbildungen in allem, was ich anbiete. Ich brauche nicht immer überall noch was draufsetzen, aber ich mache das total gern. Ich glaube, es darf noch mehr zusammenwachsen, so ein bisschen. Und ich darf mich oft auch noch trauen, wirklich so meinen eigenen Mischmasch anzubieten. Ich versuche halt doch, weil es für Menschen greifbarer ist, halt oft sehr in den Begrifflichkeiten auch zu bleiben, die bekannt sind, wie jetzt Reiki und so weiter. Aber zum Beispiel meine Kombination aus Reiki und diesen Fantasiereisen ist halt was ganz Eigenes. Und dafür dann eigene Worte zu finden und auch zu sagen, okay, das ist jetzt halt typisch Linda und einen eigenen Begriff dafür, da traue ich mich oft noch nicht und bleib dann eben sehr bei dem, was vielleicht auch am Markt schon bekannter ist, und da würde ich gern hin, dass ich mich wirklich traue zu sagen, ich habe einfach was ganz Individuelles, wo ich hinterstehe, wo mich einfach sehr reflektiert, und dem drücke ich dann keinen Begriff auf, sondern den schon gibt, sondern für den entwickle ich einen eigenen Begriff, da würde ich gern noch hinwachsen.
Okay, aber das ist doch ein sehr schönes Ziel, dass du an sich eigentlich schon sehr glücklich so bist mit dem, wie es jetzt ist, und sich das einfach noch ein bisschen weiter formen darf. Und wir haben es ja gerade schon angesprochen, wir bestärken alle, sich doch einfach mal sich inspirieren zu lassen von unserem Gespräch und auch von dir. Da gibt es auch nochmal sehr viel zum Nachlesen. Es wird natürlich auch alles hier wieder verlinkt. Und für alle, die im Frauenwerk sind, können dich persönlich kennenlernen. Gibt es noch irgendwas zum Abschluss, was du den Menschen mitgeben möchtest, oder vielleicht für Frauen speziell, die irgendwie gerade auf der Suche sind nach sich selbst vielleicht?
Ich glaube, was mir wirklich immer am wichtigsten ist, dass wir die Scheu verlieren vor Berührung und auch vor Rührung. Mhm. Ich hatte da erst die Tage einen Moment, wo ich mir einfach eine Person eingefallen ist, die aus meiner Sicht was ganz Tolles gemacht hat. Und ich habe das geteilt, dann hat sie mir zurückgeschrieben, so schön, das hat mich jetzt gerührt. Mhm. Dass wir einander wieder mehr rühren dürfen und dass wir uns auch selber wirklich berühren dürfen, dass wir unsere Hände auch wieder auf unser Herz legen dürfen, dass das auch gezeigt werden darf, dass wir verbunden sind mit unseren Körpern und eben so ein bisschen das, um die Brücke zu schlagen zu dem, wo wir angefangen haben, dass wir uns aufhören für unsere Gefühle, für unsere Tränen, aber auch für unsere Wut und genauso auch für unsere Freude zu entschuldigen.
Ja, das waren sehr, sehr schöne Worte, da möchte ich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Danke dir auf jeden Fall, dass du hier warst, dass wir so tolle Einblicke bekommen haben und freue mich, wenn wir uns weiterhin begegnen.
Danke dir, Luisa. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke und euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Infos zur aktuellen Folge findest du in den Shownotes und auf der Webseite des Frauenwerks. Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns doch eine Bewertung da und klick auf Abonnieren, um über neue Folgen informiert zu werden. Frauenwerke ist ein Podcast des Frauenwerk e.V. für selbstständige Frauen.